Sehr beeindruckend. Und jeder, der sich am Ende seines Lebens, wenn er seinen Körper verlässt, an mich allein erinnert, erreicht zugleich meine Natur. Darüber besteht kein Zweifel. Bhakti Peter, dann hast du es einfacher. Das ist die englische Version. Das ist das 8. Kapitel. Text Nummer 5. Erläuterung. Dieser Vers betont die Wichtigkeit des Krishna-Bewusstseins. Jeder, der seinen Körper im Krishna-Bewusstsein verlässt, wird sogleich zur transzendentalen Natur des höchsten Herrn erhoben. Der höchste Herr ist der reinste der Reinen und deshalb ist jeder, der ständig Krishna-bewusst ist, ebenfalls der reinste der Reinen. Das Wort Smaran, sich erinnernd, ist von Bedeutung. Erinnerung an Krishna ist für die unreine Seele, die niemals hingebungsvollen Dienst in Krishna-Bewusstsein praktiziert hat, nicht möglich. Deshalb sollte man schon vom Anfang des Lebens an Krishna-Bewusstsein praktizieren. Wenn man sein Leben erfolgreich beschließen will, ist es unbedingt erforderlich, sich dem Vorgang der Erinnerung an Krishna zu üben. Deshalb sollte man ständig und ohne Unterlass den Mahamantra chanten. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sri Chaitanya hat die Anweisung gegeben, man sollte so duldsam wie ein Baum sein, Taro Ivasa Hishnuna. Jemand, der Hare Krishna chantet, mag auf viele Hindernisse stoßen. Aber er sollte diese Schwierigkeiten erdulden und fortfahren, Hare Krishna zu chanten. Auf diese Weise kann er am Ende seines Lebens den vollen Nutzen des Krishna-Bewusstseins erfahren. Antakale Chamang Eva Smarang Muktva Kalevaram Yaprayati Samat Bhavam Yatinas Yatra Sankshaya. Und jeder, der sich am Ende seines Lebens, wenn er seinen Körper verlässt, an mich allein erinnert, erreicht zugleich meine Natur. Darüber besteht kein Zweifel. In der Erläuterung hier heißt es, wenn man sein Leben erfolgreich beschließen will, ist es unbedingt erforderlich, sich im Vorgang der Erinnerung an Krishna zu üben. Nun, eigentlich denkt keiner von uns daran, sein Leben zu beschließen. Wir denken immer daran, was wir in unserem Leben alles noch tun können, aber wir denken nicht an das unvermeidliche Ende. Doch in gewisser Weise, jetzt mal philosophisch betrachtet, gibt es ständig ein Ende und ständig ein Neuanfang. Mit jedem Tag können wir einen Neuanfang machen, und ein Ende von einer Periode in unserem Leben einleiten, wenn wir enthusiastisch sind. Auf dem spirituellen Weg ist es wichtig, seinen Fortschritt zu beurteilen. Man sollte sich fragen, seitdem ich im Krishna-Bewusstsein bin oder seitdem ich das Krishna-Bewusstsein kenne, was hat sich dort schon getan in meinem Leben? Es wird uns richtig anempfohlen, diese Art von Überlegung zu machen. Und wir sollten weitersehen, Seit der letzten Woche, was hat sich getan in meinem Leben? Oder wir sollten nachdenken, seit dem letzten Tag, was hat sich getan in meinem Leben? Immer wieder sollte der Gottgeweihte seinen Fortschritt beurteilen. Er sollte aufmerksam durchs Leben hindurchgehen, aus den Alltagssituationen seine Lehre ziehen und mit großem Enthusiasmus vorangehen in seinem spirituellen Leben. Seit den letzten Tagen, das heißt in Berlin und in Leipzig, habe ich immer wieder auf einen Umstand versucht aufmerksam zu machen, der mir sehr bedeutend erscheint, nämlich auf unseren Geist. Ich möchte das auch hier und heute sagen. Es ist eigentlich so, dass es in dieser Welt nur, dass ein Spiegel in dieser Welt etwas ganz und gar Einmaliges ist. Der Geist wird manchmal mit einem Spiegel verglichen, insofern nämlich als das, was man vor den Geist stellt, in ihm sogleich reflektiert wird. Wenn wir etwas sehen, machen wir uns sofort darüber Gedanken und nehmen es entweder an oder lehnen es ab. Zum Beispiel, wenn man in den Tempel hineinkommt, das erste Mal, macht man sich sofort über das, was man sieht, Gedanken. Man stellt fest, dass diese interessante Dekoration da ist und man wundert sich, ob noch immer Fasching ist oder so. Das ist sofort, was meine Reaktion war. Oh, Fasching. Stimmt. Ja, ist ja, eigentlich stimmt es. Jeder Tag im Krishna-Bewusstsein ist ein Festival. Eigentlich ist es gut hier, dass es so dekorativ ist. Andere würden sagen, wo bin ich denn hier gelandet? Aber ganz gleich, ob man das, was man sieht, akzeptiert oder ablehnt. Der Geist hat sofort einen Eindruck davon. Nun, in gewisser Weise ist er also wie ein Spiegel, in anderer Weise jedoch nicht. Die Eindrücke, die im Geist sind, die Eindrücke, die im Spiegel sich widerspiegeln, sind nämlich sofort wieder weg, wenn das Objekt weg ist. Wenn ihr vor einen Spiegel tritt, dann könnt ihr nicht feststellen, wer vor euch da gewesen ist. Denn es gibt keine Spur von der Person, die in diesen Spiegel zurückgelassen ist. Der Spiegel hat sauber als die sauberste Wäsche sich davon entledigt, von seinem Spiegelbild. Habt ihr mal drüber nachgedacht? Das ist ein sehr interessanter Zusammenhang. Das gibt es nirgendwo in dieser Welt. Da ist nicht ein Atom, könnte man finden im Spiegel, was noch irgendwelche Anzeichen gibt von dem Kontakt, den es mit dem Objekt oder mit der Person davor gehabt hat. Selbst wenn vor dem Spiegel ein scheußlicher Eindruck war, vielleicht jemand sich in seine klaffenden Löcher in den Zähnen geschaut hat, da ist nichts mehr sichtbar im Spiegelbild. Ist es nicht so? Selbst wenn jemand sich einen riesen Pickel vom Spiegel ausgedrückt hat, der Spiegel hat keinerlei verrät mit keiner Miene, was da war. Es gibt nur einen Spiegel im Märchen Schneewittchen, Spieglein, Spieglein an der Wand. Marco kennt diese. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Richtig? Ja, ich kann das auch noch erinnern. Neulich nach dem Sonntagsfest hat Marco sich zu mir gesetzt und mir aus seinem reichen Schatz an Geschichten erzählt. Du hattest mir 3 Schichtgeschichten insgesamt in 5 Minuten. 4, oh sorry, das ist schon vergessen. Erzählt, das war sehr spannend. So, aber diesen Spieglein, Spieglein in der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und dann sagt die
Nee, weiß ja, das ist, nicht?
Nee? Nee, nicht. Aber irgendwie sagt der Spiegel dann das im Märchen. Das ist einmalig. Das gibt es auch nur im Märchen, das gibt es nicht in der Realität. So, unser Geist ist nicht so. Ist nicht, jeder kleinste Eindruck, der da ist, bleibt da. Zum Beispiel, heute haben wir Pastor Toni gesehen. Du machst es nicht aus, kurz auf den ins Labor der Philosophie einzusteigen als Demonstrationsbeispiel. Ist okay? Gut. Als Pastor Toni heute hier reinkam zum Festival, also zu unserem Singen und Tanzen, war sein Gesicht Schatten. Ein großer Schatten war im Gesicht. Und ich habe ihm mehrmals ins Gesicht geschaut, da war ein großer Schatten da. Traurig, unruhig, ein bisschen aggressiv und so weiter. Und ich habe mich gefragt, was mag es wohl sein? Und es ist mir aufgefallen, als ich heute gearbeitet habe im Zimmer, habe ich ein Streiten aus Richtung Küche gehört. Da haben sich Rocco und Toni gestritten. Nicht? Das hörte man sehr deutlich. Da ging es um verschiedene Themen, nicht? Und so weiter. Und jetzt ist der Toni reingekommen in das Zimmer und man sah ihn im Gesicht an. Da ist ein Schatten. Warum? Weil im Geist vor einiger Zeit Aggressivität und Unruhe und Leid einfach war. Das Gesicht ist nur ein Spiegel des Geistes. So kann man also, wenn man ein bisschen sensibel ist, ins Gesicht schauen und man sieht sofort, was im Geiste drin ist. Nicht? Insofern könnt ihr also sehen, an diesem kleinen Beispiel, wir wollen uns jetzt von Toni entfernen, Toni war nicht wirklich gestört, er hat das nur so gemacht, um uns ein Beispiel für heute Abend zu geben, das war also zur unsere Belehrung gemeint, nicht effektiv, praktisch. So. Also der Punkt ist, der Geist ist also etwas, in dem Eindrücke festgehalten sind. Es ist nicht wie ein Spiegel, wo die Eindrücke weg sind, sondern das bleibt da drin. Es bleibt für lange Zeit da drin. Wenn wir zum Beispiel durch wie soll ich mich ausdrücken, einer, der ein bisschen sensibel ist, kann in einer Zuhörerschaft, wo Ostdeutsche sind und Westdeutsche, sofort verstehen, hier sind die Ossis und da sind die Wessis. Das sieht man, weil die Ossis einen ganz bestimmten Gesichtsausdruck haben, denn so viele Eindrücke sind im Spiegel des Geistes da. Zum Beispiel diese, hoffentlich habe ich nichts Verkehrtes gesagt, aber das ist faktisch so. Die Eindrücke sind einfach da von den Erfahrungen, die man in der letzten Zeit gemacht hat, die nicht sehr schön und nicht sehr erbaulich war. Nicht? Oder die Westdeutschen sind immer so unruhig und so wahnsinnig leidenschaftlich, steckt so ein brennendes Siegel von Geltungsbewusstsein, alles kontrollieren und so weiter drin im Geist. Nicht? Weil sie in ihrer Zivilisation oder in ihrer Gesellschaftsform das eben gelernt haben. Nicht? Das sieht man sofort. Man kann tatsächlich auch diese bestimmten Eigentümlichkeiten herausfinden. Wenn man zum Beispiel im Ausland ist, weiß man sofort, wenn man jemanden anschaut, wer wohl aus Deutschland kommt und diese bestimmte Eindrücke im Geist hat. Also, dies ist ein Punkt, der von großer Wichtigkeit ist. Die Eindrücke, die wir im Geist haben, bestimmen uns nachhaltig. Nun, das bringt einen wichtigen Punkt zu unserer Aufmerksamkeit. Man kann nicht von einem ganz und gar typischen Westdeutschen sprechen oder einem ganz und gar typischen Ostdeutschen. Denn wenn jemand in Westdeutschland andere Eigenschaften oder andere Eindrücke im Geiste hat, dann hat er nicht den, dann ist er nicht so bedingt. Wenn einer in Ostdeutschland oder warum in Russland oder in Jugoslawien oder wo, was weiß ich, andere Eindrücke hat, dann wird er auch befreit von den allgemeinen Tendenzen der Menschen, die um ihn herum sind. Das ist also ein Punkt. So, in diesem Text der Bhagavad Gita hören wir, wenn man sich während seines Lebens an Krishna erinnern kann, dann erreicht man sofort die transzendentale Natur des Herrn. Das heißt, man geht sogleich in die spirituelle Welt zurück. Es ist so wichtig, in diesem Leben spirituelle Eindrücke zu machen, zu haben. Denn erst wenn man spirituelle Eindrücke hat, ist es für einen Menschen leicht möglich, sich an Krishna zu erinnern. Wenn man nur materielle Eindrücke hat, wird man sich immer wieder an materielle Dinge erinnern. Das merken wir auch, wenn wir zum spirituellen Leben kommen und in einem Tempel sind. In der Erinnerung geht man sehr oft zurück an materielle, und nicht sehr oft, aber geht man manchmal zurück zu materiellen Begebenheiten, die sich tief eingedrückt haben in den Geist. Kennt ihr das? Man geht da, zumindest im Traum kann das, geht das sehr leicht. So, Krishna-Bewusstsein muss man deswegen spirituelle Eindrücke sammeln. So viel wie möglich. Der tiefste Eindruck wird im Geiste hinterlassen durch das intensive und entschlossene Chanten des Hare Krishna Mahamantras. Wer den Hare Krishna Mahamantra mit großer Entschlossenheit chantet und mit großer Konzentration, er wird ein so tiefen, nachhaltigen Eindruck in seinem Geiste kriegen, dass sich sein ganzes Wesen verändert. Man sieht das, wenn man zum Beispiel die geweihten Krishnas manchmal ziehen die sich weltliche Kleidung an. Nicht um, vielleicht ist es zu kalt oder sie machen Einkäufe oder irgendwas, wo sie nicht sozusagen predigen und als Devotees, als Geweihte offensichtlich sind. Aber trotzdem ist es so, dass Menschen sie fragen, bist du ein Devotee? Und ich habe einem jungen, einem guten Freund von mir, der auch ein Devotee ist, der wohnt in einem Projekt, wo die Bewohner damit beschäftigt sind, so Häuser zu bauen aus Naturalien, das heißt Brettern und auch Blättern und Grassoden und so, das ist ein bisschen was ganz Germanisches anscheinend. Und da waren waren dann Menschen aus einem Studienprojekt gekommen, um das zu sehen. Die hatten davon theoretisch in der Schule wohl gelernt oder eben in diesem Studienprojekt, dass es also eine Gruppe gibt, die ganz neue, neue Wege in der Architektur begeht. Vielleicht besser gesagt, alte Wege in der Architektur. Die bauten also so, nennt sich das Schwitzhütten? Das gibt es auch, das ist bei den Indianern, glaube ich, die Schwitzhütten. So einfache Naturhütten, Naturbehausung. So plötzlich fragte das eine Mädchen, mein Freund, der also ganz unkenntlich war, der hatte sich wirklich ganz gewöhnliche Kleidung angezogen und war über und über mit schmutzbedeckt, also vom Arbeiten in dieser Hütte, nicht, an dieser Hütte. Und sie fragte ihn, bist du ein Hare Krishna? Das kommt da aus der Hütte heraus. Wie bitte? Ja, natürlich bin ich einer. Wieso? Ach, mein Bruder ist auch einer. Wie heißt denn der? Wollte dann mein Freund wissen. Ja, Vishwadev. Ach, so klein ist die Welt. Also, den kenne ich sehr gut. Unser Vishwadev, ein sehr netter Vaishnava, der allen Devotis, der sich die Herzen aller Devotis erobert hat. Nicht so? So hat sie sofort mein Freund gefragt und hat gesagt, predigt er manchmal, du sollst dich Krishna hingeben? Nur, sagte das Schwesterchen, der weiß genau, dass ich ein bisschen materialistisch eingestellt bin. So, aber ich wollte nur mit diesem kleinen Beispiel sagen, es trifft irgendwo in Zentraldeutschland jemanden, der also äußerlich nicht als Hare Krishna zu sehen ist, aber weil der spirituelle Übung praktiziert, ist in seinem Geist so viele Eindrücke geschehen, spirituelle Eindrücke, dass sein ganzes Äußeres, seine ganze Ausstrahlung Krishna bewusst ist und man das spürt. So, das bringt sehr einen wichtigen Punkt für uns alle mit. Das, was wir denken, bestimmt im Grunde genommen unser Dasein. Wir können uns nicht verstellen. Wir müssen, wenn wir uns verändern wollen, nicht unsere Situation verändern, sondern unser Denken. Ich möchte euch hierzu eine humorvolle Geschichte erzählen, die euch diesen Punkt nahe bringt. Und zwar handelt diese Geschichte von einem Jackal. Wisst ihr Jackale? So sind so groß, sind ungefähr so wie Hunde, nur mit dem Unterschied, dass sie ein bisschen feiger sind, aber auch ein bisschen aggressiver, wenn sie sehen, dass jemand total unterlegen ist, und dass sie heulen. Dafür sind sie insbesondere bekannt. Er heult wie ein Jackal, sagt man auch manchmal. So, einer dieser Jackale vom Dschungel war jetzt in ein Dorf gekommen und wollte dort, war gerade dabei, das Hühnergestell eines Bauern zu plündern. Er brachte ein und wollte sich ein Huhn schnappen und erlegen und dann unerkannt in den Wald zurückgehen. Aber irgendwie hörte der Bauer Unruhe unter den Hühnern, ein unruhiges Gackern, und er schoss sofort mit einem Knüppel, ging sofort mit einem Knüppel raus und fand den Jackal und sah natürlich, was er wollte, und jagte ihn aus dem Hühnerstall heraus und jagte ihn durchs ganze Dorf. Nun, der Jackal wusste, wenn der Bauer mich findet, dann erschlägt er mich. So lief er aus Leibeskräften und sah in der Eile nicht einen Bottich mit lila Farbe. Und so fiel er mit Haut und Haaren oder Fell und Haaren, wie man sagt, in diese Troch eines Färbers hinein. Das war seine Rettung, denn der aufgeregte Bauer lief mit dem Knüppel geradewegs an dem Bottich, den Färberbottich, vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, in orientalischen, aber auch asiatischen Städten gibt es Gassen, in denen Zünfte beherbergt sind, und auch sogenannte, da gibt es dann Färbergassen, wo die ganzen Färber sind, Schneidergassen, dann die Straße, wo all die Gemüsehändler sind und so weiter. Die Städte sind irgendwie so ausgerichtet. So, der Bauer, der schoss also dran vorbei, ohne ihn zu entdecken. Nachdem die Luft rein war, schlich sich der Jackal aus dem Bottich, und als er auf seinem Weg in den Dschungel getrocknet war, sah er völlig lila aus. So richtig auffallend lila, so fluoreszent, so wie Neonlicht, lila, nicht? Sah also wirklich interessant aus. Als die Tiere des Dschungels ihn sahen, hatten sie natürlich noch niemals so ein Tier gesehen und munkelten, was das wohl sein könnte. Und der Jackal, der diese Unwissenheit für sich ausnutzte, sagte: Ich bin eine Inkarnation Gottes. Und weil die Tiere sehr einfach waren, eben nur Tiere, waren sie geneigt, ihm zu glauben. Es sprach sich bald rum, dass eine Inkarnation Gottes im Walde lebte, und die Löwen, die bisher die Könige des Waldlebens waren, riefen den Jackal achtungsvoll in ihre Mitte und krönten ihn einstimmig zum nächsten König. Nun, das ging lange gut so, bis eines Nachts Vollmond war. Ich weiß nicht, ob ihr die bestimmte Angewohnheit von Jackalen kennt. Bei Mond, da jaulen die, nicht? Und rufen sehnsüchtig, also singen sehnsüchtig das Lied der Brunst, nicht? In den Mond hinein und wollen dann eine Partnerin haben oder auch im Rudel laufen. So ist der Jackal. Spürte, der Mond kommt, und er sagte: Ich muss mich heute Abend konzentrieren. Ich darf auf keinen Fall singen, denn dann weiß man, wer oder was ich bin. Wenn ich so unverkennbar jaule, dann ist es um meine Tarnung geschehen. Da weiß jeder, das ist ein ganz ordinärer Jackal und nicht eine Inkarnation Gottes. Aber die Löwen schliefen alle schon, und der Mond, der war wirklich prächtig. Und überhaupt, einmal ist keinmal, dachte sich der Jackal. Und fing also aus Begeisterung, also mit der Inbrunst. Also sie kamen. Woraufhin die Löwen aufwachten. Was? Was war das? Nichts, sagte der Jackal. Da war in der Ferne ein Jackal, glaube ich. Ich bin auch gerade aufgewacht. So, die Löwen legten sich aufs Neue wieder hin. Aber einer, dem das Ganze überhaupt so ein bisschen suspekt vorkam, hatte die Augen auf. So, der Jackal guckte enthusiastisch in die Runde. Schlafen sie alle? Und dann aufs Neue. Nochmal. Diesmal ließ sich der Löwe nicht mehr täuschen. Wir haben einen ganz gemeinen Schwindler aufgesessen, sagte er zu seinen Kameraden, und erbost zerfetzten sie unseren lila wie bei einem Schimpansen, hätte ich fast gesagt, der Karl, nicht? So, diese Geschichte ist eine von vielen, die schön zeigt, dass man nicht auf lange eine falsche Rolle spielen kann. Man muss sich verändern. So ist es auch, wenn man ein Transzendentalist wird, ein Devotee Krishnas. Es kommt darauf an, eine Verwandlung zu erfahren. Die Vedas, und das ist eigentlich das Schöne und Faszinierende, sind nicht so sehr zur Information bestimmt, sondern zur Transformation. Chanaka Pandit erzählt, wir sollten nicht sein wie ein Kochlöffel, der in die verschiedenen Substanzen hineingeht, aber immer seine hölzerne Natur beibehält. Versteht ihr das Beispiel? Der Kochlöffel, der bleibt immer Holz. Selbst wenn der in Erdbeeren mit Schlagsahne drin, ja, warum immer Erdbeeren, in Halawa drin gewesen ist, der bleibt immer Holz, hat sich nicht verändert. So, auf die gleiche Art und Weise. Kann es sein, dass jemand, der nur äußerlich sich mit spirituellen Dingen befasst, eigentlich so bleibt wie bisher. Was bleibt wie bisher? Es gibt zwei Konzepte, die wir alle im materiellen Leben haben. Das Konzept von I, also ich, und das Konzept von mein. Wir alle haben eine bestimmte Auffassung von dem, was wir sind, und auch eine bestimmte Auffassung von dem, was wir als unser betrachten. Unser Eigentum vielleicht, oder unsere Pläne, oder unser Aussehen, oder unsere Philosophie, oder an unsere Ansprüche. Nicht? Also man hat nicht nur Besitz, sondern man hat auch Anschauungen und andere Dinge. Eine ganz kleine Sekunde da. Auf diese Art und Weise, oder genau hier, setzt die Transformation an. Ich bin ein ewiger Diener Krishna, das ist die erste Verwirklichung, oder das ist der erste Schritt der Transformation, wo man sich also nicht mehr selber bestimmt als ein Produkt dieser materiellen Natur, als der Körper, als ein Jugoslawe oder ein Pole oder ein Wessi oder ein Südi oder ein Nordi, falls es da auch schon gibt. Eigentlich werden immer mehr Grenzen gezogen, obwohl Grenzen sozusagen aufgehen. Die Menschheit teilt sich immer mehr in Interessengruppen und so weiter. Das ist ein Ergebnis vom materiellen Bewusstsein. Man sieht das jetzt in Jugoslawien, was einmal ein Land war. Da bilden sich jetzt viele kleine Ländchen mit manchmal nur 2,5 Millionen Einwohnern, die alle selbstständig werden. Vielleicht 5 Stück auf einmal. Oder so. Oder Interessengruppen und so weiter. Das soll transformiert werden, Akhila Dara, das Verständnis von was ich bin. Und sehr aufmerksam. Danke. Nächste ist mein Eigentum. Ein Devoti, der Fortschritt macht, definiert sich daran, dass er versteht, ich bin eben ein ewiger Diener Krishnas, davon sprachen wir, und dann, dass meine Interessen, mein Eigentum, das ist alles, wird alles anders gesehen im spirituellen Leben. Alles gehört Krishna. Ich benutze es nur im Dienst für Krishna. Für eine kurze Zeit. Manchmal seht ihr das, dass die Devotees, die Bücher haben, die schreiben in die Bücher hinein, nicht ihren Namen, Krishna Das, sondern im Dienste von Srila Prabhupada oder im Dienste von Krishna und dann Krishna Das. Das heißt, er sieht es nicht als sein Eigentum, es ist etwas, was er im Dienste Krishnas benutzt. Es gehört Krishna ein, aber versteht ihr, das ist die Idee. Und es ist wichtig, diese Umwandlung in Ich und Mein zu erfahren, damit man nicht ein der kahle Lila ist, sozusagen. Nicht? Also jemand, der nur äußerlich einen Wandel erfährt, aber innerlich genauso bleibt, wie er ist. Man hat da viele Geschichten. Es gibt auch die Geschichte vom Schuster. Einmal beschloss ein König, ein Schuster ebenfalls zum König zu machen. Und nachdem er ihn gekrönt hatte, fragt er ihn, so was ist dein erster Befehl? Was war die Antwort? Der Schuster sagte, von heute an soll alles Geld aus Leder bestehen. Weil er war immer noch ein Schuster. Das hatte ihm nicht genützt. Nee. So müssen wir sehen, wenn wir zum spirituellen Leben kommen, Bleiben wir noch immer so wie vorher oder verändert sich da was im Herzen? Jeden Tag. Dann jedoch, wenn sich etwas verändert, wird man am Ende seines Lebens, wenn man seinen Körper verlässt, sich tatsächlich an Krishna erinnern und sogleich die spirituelle Welt erlangt. Darüber besteht überhaupt kein Zweifel. Krishna sagt, was auch immer der Daseinszustand ist, an dem er sich erinnert, also womit man innerlich beschäftigt ist, wenn man seinen Körper verlässt, O Sohn Kunti, diesen Zustand wird man ohne Zweifel erreichen. Da wird man hingehen. Daher, O Arjuna, solltest du immer an mich in meiner Form als Krishna denken. Wisst ihr, damit das Eindruck gemacht ist. Und zur gleichen Zeit deine vorgeschriebene Pflicht erfüllen. Wenn du deine Tätigkeit mir weißt und dein Geist und deine Intelligenz auf mich richtest, wirst du mich ohne Zweifel erreichen. Bedeutet das praktisch? Wir sollten, wenn wir unsere Tätigkeit machen, wie hier im Weimarer Tempel, wollen wir eine schöne große Küche einrichten, damit wir die Einwohner von Weimar mit einer Fassadenrevolution erfassen können. Nicht? Sollte man denken, ich mache jetzt die Küche für Krishna. Aber auch wenn wir andere Dinge tun, wenn wir zur Schule gehen, sollen wir sagen, ich gehe jetzt zur Schule für Krishna. Wie macht man das? Wenn keine andere Möglichkeit besteht, sein Leben zu führen, als erstmal die Schule zu beenden, also macht man das. In dem Sinne, dass man danach eben Zeit hat und ein freies Feld hat, sich Krishna ganz hinzugeben. Man kann das vielleicht nicht direkt für Krishna tun und deswegen ist es manchmal schwierig, aber indirekt. Oder wenn man als Freund Krishnas, sagen wir mal, im Bioladen oder als Bademeister da ist, oder ich weiß nicht, was Bademeister ist, vielleicht gerade nur was, was man im Sommer macht, also, wenn es gerade nicht ein Hallenbad ist. Ist egal, was man kann das für Krishna machen. Ich weiß, bevor ich zum Krishna-Bewusstsein kam, hatte ich einen Gartenarchitekturbetrieb unter mir. Also das heißt, im kleinen Stil, also ich war ja noch nicht sehr alt und überhaupt nicht erfahren, aber nannte mich kühn ein Gartenbauarchitekt und bekam auch viele Aufträge. Hatte bald nur noch Leute zu die arbeiten müssen und ich las den ganzen Tag. So, die dann weiß ich noch genau, kam ich zum Krishna-Bewusstsein und dachte, jetzt mache ich das für Krishna. Jetzt machen wir einfach, jetzt werde ich hier die Miete für den Tempel übernehmen. Nicht? Und das ging dann einigermaßen. So, das ist etwas, was man tun sollte. Seine Fähigkeiten, also sein Tun, in Krishnas Dienst stellen und dabei an Krishna denken. So kann man am schnellsten gereinigt werden. Wenn wir nur versuchen, an Krishna zu denken oder über Krishna zu meditieren, das wird nicht funktionieren, weil wir noch so unrein sind und noch so viele andere Gedanken dazwischen kommen. Wenn wir aber unsere Tätigkeiten reinigen, indem wir unsere Energie, unsere Fähigkeiten in Krishnas Dienst stellen, nonstop, dann werden wir auf diese Art und Weise sicherlich sehr schnell Krishna bewusst werden. Aber wenn wir nur handeln, 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 handeln und nie an Krishna denken, dann wird es nicht ganz so schnell gehen. Also deswegen beides kombinieren. So, Hare Krishna, ich möchte hier enden. Ich hatte schon angekündigt, dass wir heute nur ganz eine kurze Vorlesung haben, um dann euch allen nach Vrindavan zu entführen. Es ist so, dass heute der letzte Tag vom Damodar Vrata ist. Wir haben also das letzte Mal die Leuchten zum Damodar geopfert und ich dachte, dass wir dieses diesen Monat abschließen, indem wir nochmal nach Vrindavan reisen im Geiste und dort den heiligen Ort betrachten und die verschiedenen Menschen sehen. Ist auch ganz gut, jetzt kommt die Herbstzeit und bald auch der Winter und es ist gut, ein bisschen in die Wärme zu gehen, in Gedanken. Uwe hat, glaube ich, schon den Apparat eingesteckt, ja? Könnte ich dann gleich. Ich möchte mich auch noch sehr bedanken. Es war sehr schön, in eurer Gemeinschaft in Weimar zu sein. Es war richtig eine, nicht nur eine Erholung im dem Sinne, dass man Ruhe hat, sondern auch schön, dass so die Devotees da kamen, dass wir gemeinsam uns im Krishna-Bewusstsein beschäftigt haben mit Chanten und Hören über Krishna. Die Prasadam war außergewöhnlich gut gekocht. Und ich glaube, dieses Zentrum wird sehr viel Zukunft haben. Es ist nämlich, es strahlt so viel Ruhe aus und so viel Geborgenheit in gewisser Weise. Wenn jetzt noch die Bewohner, die im Zentrum sind, ihr Krishna-Bewusstsein intensivieren, also wie es eigentlich immer unser Ziel ist im Leben, wird es dies hier praktisch ein kleines Juwel sein, was Licht und auch Inspiration spendet für viele, viele Leute, die es wirklich nötig haben, eine spirituelle Inspiration aufzugreifen. Ich möchte auch unsere Freunde bitten, zu sehen, wie sie mithelfen können, dass vedische Kultur, Kulturzentrum oder Kulturtreff? Kulturtreff, den vedischen Kulturtreff, oder wie heißt es da unten? Wisst ihr das? Zentrum, nicht? Das vedische Kulturzentrum, wie sie helfen können, das zu einem mehr bekannt zu machen unter den Freunden, vielleicht noch den Menschen, die Missverständnisse haben über das, was spirituelles Leben ist, einfach sagen, geh mal dahin, was kann man denn da mal in Augenschein leben, die sind sehr konsequent, das ist eine echte Angelegenheit. Könnt ihr ja die Geschichte vom Schakal weitererzählen, das sind also nicht so lila Schakale, sondern die sind echt. Und reflektiert ein bisschen über diese Geschichte und die damit verbundenen Zusammenhänge nach. Wenn ihr euch wirklich, wenn ihr wirklich eine Transformation machen wollt im Leben, ist es wichtig, dass die Gedanken sich verändern. Das heißt, wir müssen andere Eindrücke aufsammeln, damit wir anders gedenken können. Gut. Also, Hare Krishna. Indien hat schon immer die Menschen fasziniert. Und das sind, diese ersten beiden Bilder kommen auch aus der Dia-Serie, die ihr bereits am Sonntag gesehen habt. Nicht nur indische Heilige haben sich auf eine Reise durch diese durch das Land gemacht, sondern auch Westler. Es ist so, dass man in Indien ohne weiteres leben kann von der Natur, den Kräutern, den Wurzeln, dem klaren Wasser und so weiter. Ist das ein Land, wo praktisch die Natur noch ganz intakt für einen sorgt. Dazu muss natürlich gesagt werden, dass in den letzten 50 Jahren oder vielleicht besser sogar 100 Jahren gewaltiger Raubbau getrieben wurde. Dieses wirkliche Reichtum jedoch liegt zweifellos in dem spirituellen Wissen, was heruntergereicht worden ist durch die Jahrhunderte. Es ist ein Wissen, was einem verhilft, letztendlich hinter die Dinge zu schauen und Krishna zu erkennen. Krishna erklärt in der Bhagavad Gita, ich bin der samengebende Vater allen Seins. Genau wie die Blume aus einem Samen hervorgegangen ist, der durch Krishnas Shakti, Krishnas Kraft, dieses Wunderwerk der Natur macht, ist alles
von diesem Ursprung. In die Spiritualität hat das dafür gesorgt, dass große Monumente zu Ehren Krishnas errichtet wurden, wie hier der Tempel von Ranganath. Dieses spirituelle Leben und Lehren und Wissen ist jedoch nicht eine Art Vollkommenheit, die in Stein erstarrt ist, antiquiert und weit entfernt in einer nicht erreichbaren Vergangenheit. Nein, die spirituelle Kultur lebt. Wir sind eine Tempeltänzerin. Besonders natürlich an den sogenannten Dhamas, den heiligen Orten. Und hier ist Kurukshetra Dham, der Ort, wo die Bhagavad Gita gesprochen wurde. Hier ist Hardwar am Ganges, ein Ort, wo tausende von Leuten kommen und ihr reinigendes Bad in der Ganga nehmen. Und dann gibt es Sridham Mayapur, wo Krishna vor nur 506 Jahren jetzt erschienen ist. Sridham Mayapur wird noch heute von uns, von vielen Pilgern besucht, insbesondere zur Märzenszeit, wenn die Devotis Krishnas dorthin gehen, um das Erscheinen von Chaitanya Mahaprabhu zu zelebrieren. Diese Inkarnation Krishnas, die das Zelt der Heiligen Namen verbreitet hat. Das Chanten des Hare Krishna Maha Mantras ist nicht gebunden an irgendwelche äußeren Begrenzungen. Es ist also nicht so, dass nur Brahmanas oder Kshatriyas chanten können. Chaitanya Mahaprabhu durchbrach hiermit das skrupellose Kastensystem. Er führte sozusagen eine spirituelle Revolution an, der sich niemand widersetzen konnte, auch nicht, wie hier im Bild gezeigt, die musulmanischen Regierungsoberhäupter. Links im Bild ist der Chandrati, der zuerst der Bewegung Chaitanya Mahaprabhus große Hindernisse in den Weg legte, später jedoch zu einem überzeugten Anhänger des Herrn wurde. In Sridhar Mayapur ist die Zeit vorbeigegangen. Die Leute leben noch immer einfach wie seit undenklichen Zeiten, abhängig vom Land und von den Flüssen, die dort dafür sorgen, dass die Reisfelder in geeigneter Weise bewässert werden. Kommt gerade rechtzeitig. Wir fangen nämlich jetzt gerade an mit dem Vrindavan-Bier. Heute ist ja der letzte Tag von Damodar und deswegen wollen wir heute nochmal nach Vrindavan gehen. Für jemand noch einwenden, dass das Bild, was ich hier von Indien zeige, ein sehr idealisiertes ist. Wo sind denn in dieser Dia-Show die Leprakranken, die Aussätzigen? Wo sind die korrupten Beamten? Und die reichen Maharajas. Und wo sind die Elendsviertel, wie sie hier gezeigt werden? Well, all die sind eigentlich Neuerscheinungen, die nicht direkt etwas zu tun haben mit der ursprünglichen Kultur, der vedischen Kultur in Indien. Deswegen werden wir in der heutigen Serie ein kleines Dorf herausgreifen, wo es noch weitgehend so ist, wie es eigentlich dort ist, nämlich Vrindavan, the land, das Land von Krishna. Vrindavan ist recht einfach auf der Landkarte zu finden. Es liegt zwischen Delhi und Agra. Das Einfachste, wohl dort hinzukommen, ist, ein Flugzeug zu nehmen, denn leider ist es so, dass es noch immer ein bisschen schwierig ist, über den Landweg dorthin zu kommen. Ich bin selber 1976 über den Landweg nach Indien gefahren und auch zurückgekommen mit einem alten, aufgetakelten Bus. War das größte Abenteuer in meinem jetzigen Leben. Also es war wirklich... Irgendwann werde ich darüber ein Buch schreiben, das wird bestimmt intensiv gekauft werden. Das war wirklich sehr abenteuerlich. So, hier in diesem... Vrindavan nun sucht man auf aus verschiedenen Gründen. Es gibt solche, die hingehen, um die wunderschöne Landschaft um Vrindavan, nämlich das Gebiet von Braj, kennenzulernen und zu erforschen. Andere halten sich lieber in der Stadt der 5000 Tempel auf, die sehr reizvolle Monumente hat. Wieder andere gehen nach Vrindavan, um dort Menschen, die im Krishna-Bewusstsein verankert sind, aufzusuchen und ihnen relevante Fragen zu stellen. Noch andere gehen nach Vrindavan, um zu sterben. Das sind alte Menschen, die wissen, dass wenn der Tod dann irgendwann sie holt, dann haben sie sehr gute Chancen, eigentlich im Krishna-Bewusstsein voranzukommen oder in ihrem Leben Fortschritte zu machen, weil jeder, der im Augenblick des Todes in Vrindavan ist, große Möglichkeit hat. Und andere gehen nach Vrindavan, um Dauerlauf zu machen. Jogging gibt's auch. Also. Wir sind nach Vrindavan gegangen, um das ganze Gebiet von Braj zu durchwandern und alle heiligen Orte aufzusuchen. Hier nun ist eine kleine Wegbeschreibung. Man steigt am besten in Delhi in den Taj Mahal Express ein und fährt dann in Richtung Agra und steigt dann in Mathura aus und besucht nochmal kurz diesen Keshava-Mandir, der am Erscheinungsort von Krishna errichtet worden ist. Von da nimmt man dann eine Tonga mit vielen Leuten meistens drin. Tonga ist eine Pferdekutsche. Und je nachdem, wie dynamisch das Pferd ist, erreicht man Vrindavan nach 3 Stunden oder nach 8 Stunden. Oder, das habe ich auch schon erlebt, gar nicht. Dann beschließt der Pferdelenker, unser Pferd einfach auf dem Wege zu rasten. Dann rastet man halt auf. Das ist hier Vrindavan, wunderschön gelegen am Yamuna-Fluss. In den Puranas heißt es, dass Vrindavan auf dieser Erde nicht verschieden ist von Vrindavan in der Kirchenwelt. Hier seht ihr den Radha Madan Mohan Tempel. Hier ist das ist ein sehr rares Bild, rar insofern, als dass der Yamuna-Fluss vorgekommen ist. Nein, das ist nicht, das ist ein Nebenfluss nur, der da ist angekommen. Wenn man zu einem heiligen Ort kommt, sollte man als erstes ein Bad nehmen. Sich die Haare rasieren. Das ist übrigens hier links im Bild der weiß gekleidete Herr. Das ist der ein Barber, wie sagt man Barber in Deutsch? Ein Barbier. Ein Barbier, der schon Srila Prabhupada, also mein spiritueller Meister, geschätzt hat. Wusstet ihr das? Der schätzt auch, der kommt einmal in die Woche ins Krishna Balaram Mandir und schätzt in so 200 Devotees auf einmal. Das ist unglaublich versiert. Sein Vater war schon ein Barbier und sein Großvater soll auch einer gewesen sein, sagt er, aber er kann es nicht so genau erinnern mehr. So wie schon gesagt, das Vrindavan auf dieser Erde ist gleichzusetzen mit dem Vrindavan in der ewigen spirituellen Welt. Es ist sozusagen ein Visa-Office für die spirituelle Welt. Genauso wie man in einem Visa-Office die Möglichkeit erhält, eine Einreise in ein fremdes Land genehmigt zu bekommen, so bekommt man auch in Vrindavan die Möglichkeit, zu Krishna zurückzugehen. Hier sind jetzt ein paar Bilder von Krishna, die ich einfach mal kommentarlos. Krishna ist der Beherrscher der Kaliya-Schlange. Kaliya ist sehr neidisch gewesen auf den Höchsten. Krishna hat sie aber beherrscht. Oh, und hier ist Tribanga, ein Name Krishna, und Mulidara, der Träger der Flöte, Vanshuni und auch die vielen Namen für Krishna in dieser Form. Dieses Bild, was mit Juwelen besetzt ist, ihr seht, das leuchtet da so, das sind vielleicht nicht gerade echte Edelsteine, aber doch schon sehr kostbar. Könnt ihr bei mir im Zimmer sehen, wenn ihr mich besucht in Heidelberg. Könnt mal fragen, ob ihr es euch anschauen könnt, sehr schön geworden. Das auch. So, jetzt möchte ich euch einmal um Vrindavan herumführen, damit ihr einen kleinen Eindruck bekommt. Das hier, das Weiße ist das Dorf. Wir gehen aber hier los. Das ist der Krishna Balaram Tempel. Wir gehen dann nach der Krishna Balaram Baum, ist dann am Regen vorbei. Dann die gestreckte Linie zuerst durch den Wald hindurch und dann die Stadtrand entlang. Dann die Yamuna entlang und dann nicht, nicht mal so durch und dann haben wir den Damen einmal erschlossen. Hier sind wir also, wir kommen gerade aus dem Wald. Ihr seht hier rechts die Badegat, das heißt, die kleinen Türme wurden errichtet, sodass man Schatten fand und sich an der Yamuna, die da vorbei ist, Lost. Es ist also sagenhaft schön gewesen sein, einfach ein bisschen entspannte, meditierte, mit guten Freunden saß und aus den Schriften las. Diesen Rundgang um Vrindavan machen auch viele Leute von der Stadt. Und natürlich auch sehr bewanderte Rassikas, also Vaishnavas, die eine Sicht haben, die uns vielleicht nicht verständlich ist. Hier ist ein geweihter Krishna, der Vrindavan auf ungewöhnliche Art und Weise umkreist, nämlich indem er Ehrerbietung macht. Jeder Besucher, ganz gleich aus welchem Teil der Welt er kommen mag, wird in irgendeiner Weise
mit Krishna in Kontakt kommen und ihn nicht mehr aus den Sinn verlieren. Es ist einfach so beeindruckend, dort zu sein. Wir sprachen heute in der Vorlesung über Eindrücke, die im Geiste nachhaltig bleiben, der ja nicht wie ein Spiegel ist, weil es weggeht. Hier tun die Leute zum Beispiel auf dem Baum, da ist immer ein Krishna Deity. Jetzt möchte ich euch einmal in einen Tempel reinführen. Der Herr hier übrigens, der durch die Treppen hochgeht, ist auch ein guter Freund von mir, ein Professor Weber von der Frankfurter Universität, der Leiter des Irenischen Instituts dort. Irene heißt Friedensforschung. Der klettert gerade die Treppe hoch. Ich habe ihm einmal gesagt, wenn du wirklich wissen willst, was Spiritualität ist, dann kaufst du dir schnellstens eine Flugzeugticket nach Vrindavan. Hat er dann gemacht? Hier geht er hin. Am Eingang sitzt meistens ein kleiner Junge und will einem eine Girlande verkaufen. Nicht für einen selber, sondern für Krishna. 2 Rupies nur, 2 Rupies, sagt er. Und dann haben wir vielleicht eine Girlande eingekauft und bringen die Krishna mit, der ganz tief innen im Altar ist. Schön, ne? Das ist Radha Govinda. Das heißt, jeder, der vor die wunderschöne Form von Radha Govinda tritt, wird niemals mehr zur Geburt und Tod treten müssen. Das ist Chaitanya Mahaprabhu. Die Leute verehren dort Krishna in sehr persönlicher Art und Weise. Im Herbst zum Beispiel ziehen sie ihm rote Fäustlinge an, weil es ja ein bisschen kühl wird. Fäustlinge, wisst ihr, was das ist? Haushandschuhe. Es gibt aber nicht nur große Tempel, sondern wie hier kleine Tempelchen mit knarrigen Türen, Spinnengeweben. Wir haben einen sehr spontanen Eindruck und sehen nicht, wieso Spinnen jetzt unbedingt herausgeworfen werden müssen, weil das sind doch auch Lebewesen, Teile von Gott. Nicht? Die haben eine andere Sicht als wir. Im Westen. Das ist der Radha Govinda Tempel, ein wirkliches Kunstwerk, mittelalterlicher Bautechnik. Leider findet nur eine sehr ärmliche Verehrung noch statt in dem Tempel. Und es ist eines der Tempel, den die indische Regierung übernommen hat. Und jetzt mehr oder weniger nur als Touristenort oder, na, Touristen würde ich nicht sagen, als Gedenkstätte hat. Da ist nicht mehr das Leben drin, was in richtig spirituellen Orten ist. Wie zum Beispiel diesen Tempel hier, dem Radha-Raman-Tempel, wo ohne Unterbrechung irgendwelche Festivals gefeiert werden, Musik gemacht wird. Jeden Abend zum Beispiel gegen 8.30 Uhr kommt ein Devoti und spielt mit der Flöte dort ein kleines Nachtlied zu Krishna zum besseren Einschlafen und so weiter. Letztes Jahr waren wir dort und hatten Kirtan gemacht mit Trommeln und Trompeten, hätte ich das gesagt. Also so wie wir es machen, dynamisch, energisch und so weiter. Und dann sagten die Priester zu einem Zeitpunkt, bitte, nicht mehr so laut, Krishna will jetzt doch einschlafen. Und dann kam dann dieser junge Mann und spielte eine Einschlafmelodie auf der, also Einschlafmelodie schwingt jetzt vielleicht nicht. Also eine sehr stille, liebliche Melodie. Hier seht ihr ein Plum-Festival im Radha Raman Tempel. 52 Kilogramm Chameli-Blumen wurden hier benutzt. Ganz schön viel. Krishna ist bekannt als der transzendentale Kuhhirtenjunge. Ihr seht, die Kühe, die hier gezeigt werden, sind unbegrenzt. Die Leute, die kommen in einen Tempel, nicht nur um Krishna zu sehen, also den Altar zu betrachten, wollte ich jetzt sagen, sondern es ist ein Ort mit aktivem Austausch. Hier seht ihr, wie sich die Devotis von dem Priester Tulsi-Blätter geben lassen. Und hier, wie sie eine Vorlesung hören. Und hier, wie sie ein Schauspiel beobachten. So, das war unsere kleine Exkursion in die Stadt. Wir gehen wieder zurück an den Flussrand. Wir hatten in auf unserer Rundreise durch Brat am Ende eine kleine Versammlung, könnte man sagen, wo jeder, der mitgekommen war, seine Eindrücke schilderte. Und ein Devotee sagte, man gewinnt ein anderes Verständnis von der privaten Sphäre, wenn man sein Bad in einen Fluss nimmt und plötzlich kommen lauter Wasserbüffel und legen sich neben einen. Oder wenn man auf dem Felde sitzt und sich ein wenig erleichtert, von den 2 Kilogramm verdauten, was man mit sich umgetragen hat, dann, wenn dann plötzlich Hunde an einem vorbeiziehen oder Leute einfach angeregt werden, am Anfang zu diskutieren, das ist hier eine Brahmana, die Yamuna verehren. Am Abend stehen sie dort mit einer Lampe. Das ist richtig. Hier mache ich mal ein bisschen schneller, das sind jetzt alles heilige Orte um Vrindavan herum. Benennen sie einfach Vasana. Das ist auch in Vasana. Eine Wandbemalung, die den Rasa-Tanz zeigt. Ihr wisst, heute haben wir auch das Rasa-Yatra, also Rasa-Yatra, das Festival des Rasa-Tanzes. Hier ist ein Bild davon. In der Morgenvorlesung hatten wir kurz erklärt, worum es sich da im Einzelnen handelt. Hier ist Yama, nein, Radha-Kunda. Diese See ist auch von besonderer Art. Erstmal ist er voll mit Schildkröten, aber das ist nicht das Besondere an ihm. So richtige 1 Meter im Durchmesser messende Schildkröten. Das Besondere ist, dass er eigentlich der heiligste Ort im Universum ist. Und jeder, der ein Bad in sein Wasser nimmt, so heißt es, wird eine starke Anziehung zu Krishna empfinden. An den Ufern des Radha-Kunds lebten diese 6 Asketen, die 6 Goswamis von Vrindavan. Noch heute leben Asketen am Ufer dieses Sees, die ähnlich wie die Goswamis von Vrindavan Kirtans machen, das heißt den heiligen Namen chanten. Überhaupt Vrindavan hat er einst 362 Seen
von denen einige jetzt nicht mehr manifestiert sind, andere jedoch noch immer aufgesucht werden. Das ist Brahmandakund. Brahmanda? Ja? Ihr seht hier, wenn Uwe noch ein bisschen stärker vielleicht sich einstellen könnte, seht ihr die Jungs in den gelben Kleidern dort? Ja, jetzt? Ja. Das sind die Schulknaben von Vrindavan. Wir haben nämlich dort eine Schule, Markus, wo man wirklich was Anständiges lernen kann im Leben. Dort, so heißt es, hat Krishna einst Mutter Yashoda die universale Form gezeigt. Das heißt, gezeigt, wie alle Universen sichtbar sind in seinem Mund. Ein anderes dieser Krishna-Wunder, wenn man es so sagen will, geschah, als Krishna einen großen Berg erhob und wie ein Regenschirm hochhielt, um die Bewohner von Vrindavan vor Regenfluten zu bewahren, die Indra dort hingeschickt hatte. Das ist jetzt der Berg heute. Als er abgesetzt war, hat er ein bisschen gerumpelt und ein bisschen zerbrochen. Das sieht man heute immer noch. Der sieht sehr abgesetzt aus. Hier ist ein Fußabdruck Krishnas. Es heißt, dass Krishnas Flöte eigentlich alles erhält. Seine transzendentale auf seine transzendentalen Klangschwingung beruht alles. Und hier ist dann sind die Steine geschmolzen, als Krishnas Flöte erklang, so sagt man. Als er dann darüber ging, über den Stein, hinterließ er diesen Fußabdruck. Es gibt viele davon. Zum Abschluss möchte ich euch noch gerne ein paar Leute aus Vrindavan zeigen. Die Brijbasis sind ein sehr landwirtschaftliches Volk, kann man schon sagen. Und sehr gesund. Es ist selbst heute noch so, dass ihr euch keine Gedanken machen müsst in Vrindavan, wie ihr euch ernähren könnt. Denn überall, wo ihr hinkommt in Vrindavan, werdet ihr von der Landbevölkerung herzlich aufgenommen. Man kann dort zum Beispiel Roti zu sich nehmen. Es wird aus Getreide gemacht, sind so ungefähr ein Finger dick und sehr, sehr nahrhaft. Könnt ihr vielleicht ein bisschen leiser, genau. Darf ich dich fragen, hast du auch mal so ein Roti abgekriegt? Nein? Diese dicken, die zerfaden? Ja, aber so dicke? Na? Wirklich? Ich habe lauten nicht gekriegt. Da will ich gar nicht treffen. Hier sind sie dann rumgelaufen, also hier laufen die Dings, wie heißen sie, die Ochsen, über die Getreide hinweg, sodass sich die Spreu vom Weizen trennt. Was die da auch manchmal machen, ist, die tun einfach das Getreide über die Straße und dann fahren die Autos drüber und die Lastwagen und dann dreschen sie so. Sind sehr unkonventionell einfach. Blitzvolles Leid. Hier an einem der vielen Brunnen. Die Märkte sind überfüllt von den vielen verschiedenen Arten der Zubereitung. Also hier geht es jetzt ums Essen in diesem Kapitel. Das waren die Herstellung dieser Esszüge. Hier sind auch Blätterteller. dieser Junge ist ein Mitglied einer Schauspielertruppe. Hier ist ein zukünftiger kleiner Priester, könnte man sagen. Hier ist ein solches Schauspiel, wo wir vielleicht können wir die hier umtauschen. Nicht, dass der Junge gleich da vor dem Ding kommt. Hier ist ein Geschäftsmann, der sieht zwar überhaupt nicht handlungstätig aus, aber so sind die alle in Vrindavan. Die tun erstmal, bevor sie den Tag beginnen, Hare Krishna chanten. Das ist ein Handwerker, der ein Baby macht. Dieser Gentleman ist allerdings gestorben schon. Hier ist ein Guru mit seinem Schüler. Man sieht sofort, dass das eine Schüler-Meister-Beziehung ist, nicht? Ist das nicht so? So nice. In Vrindavan ist einfach jung wie alt. Rechts und links. Beschäftigt mit Krishna. Ihr müsst euch fragen, was diese Sternzeichen zu bedeuten haben. Das ist ein Anhänger der Sri Sampradaya, also auch ein Verehrer Krishnas. Das sieht man an diesen Sternzeichen, welcher spezifischen Richtung er angehört ist. Der chantet Hare Krishna. Das ist auch einer. Ein junger Asket. Ich finde es ein interessantes Gesicht. Hier ist jetzt eine Schar von mystischen Yogis. Auch richtige Yogis sind jetzt in Vrindavan zu betrachten. Hier seht ihr das einfache Volk. Guckt zu. Kannst du diese Übung eigentlich auch machen, Toni?
Ja.
Nein? Das sieht nicht so einfach aus, nicht? Könnt ihr es nachvollziehen, wie das mit dem Bein geht? Das muss man aber üben von Kindesbeinen an, sonst kriegt man das nicht hin. Marco, wenn du heute anfängst, hast du gute Chancen, dass du in 5 Jahren das machst. Das ist hier einer der 4 verschiedenen Wandermönche von Vrindavan. Die machen ein fantastisches Konzert hier. Ihr seht, der hat da so richtig Lackchen um die Beine. Tanzt und singt und zum Schluss wollen wir noch auf die Tiere eingehen. Viele Leute fragen sich, warum die Kühe so besonders angesehen werden. Nun, es hat neben religiösen Gründen auch ganz praktische Gründe. Die Kühe brauchen keine, die Bullen oder die Ochsen, die können als Tier, können als Zugtiere verwandelt werden, wie weiblichen Tiere, das heißt die Kühe, natürlich um Milch zu geben. Jetzt ihr Dung ist wertvoll, wie man hier sieht. Dann kann ich als Brikett benutzen. Die Leute haben es gelernt, in Einklang mit den Affen zu leben. Es gab vor einiger Zeit noch Tiger in Vrindavan und die Sadhus haben auch mit Tigern friedlich gelebt, indem sie ihnen abends ein bisschen Milch in den Dschungel gestellt hatten, und die Tiger waren so zufrieden über die Koexistenz mit den Menschen und so weiter. Die einzigen Störenfriede sind die Affen und die ganz geheuer. Einmal kam der persönliche Diener meines Gurte und Meisters zu Srila Prabhupada rein ins Zimmer und sah, wie Prabhupada seinen Schuh durch den ganzen Raum pfefferte und erbost rief: Du Schurke! Und der Servant fragte, wie ganz besorgt, wer denn da gewesen wäre, der Prabhupada so erbost gemacht hatte. Prabhupada sagte: Ach, niemand, der Affe hat mir meinen Schuh gestohlen. So, dann ging Prabhupada mit seinem Servant raus auf die Veranda und da saß der Affe und amüsierte sich königlich, wobei er immer ganz schnell auf der Hacke des Schuhs kaute. So, Prabhupada sagte dann, dass der Trick sei, Shrutikirti, der Servant, solle einfach einen Terasweet nehmen und den Affen anbieten gegen den Schuh, im Austausch mit dem Schuh. Und so wurde also Pera organisiert, aber der Affe nahm sich einfach behend die ganze Schüssel mit dem Schmied und lief lachend mit dem Schuh weg, ein bisschen höher, und kaute dort weiter. Und irgendwann verlor der Affe sein Interesse an dem Schuh und zog weiter. Der Prabhupada nahm den Schuh zurück und trug den angekauten Schuh noch für ein ganzes Jahr. Und wenn ihn jemand fragte, warum er denn seinen neuen Schuh kauft, sagt er: Das ist mein Karma. Dies ist ein Dame, Lakshmi Mataji, der Elefant der Bala Yatra, die Elefantenkuh. Faun. Krishna ist bekannt als der transzendentale Junge, der auch Faun im Haar hat. So, alles Gute. Hare Krishna. Hier sieht man die Faun. Ich bin jetzt gleich am Ende, also falls manche von euch schon aufbrechen müssen, wir sind gleich durch. Sind jetzt noch Esel? Oh. Heavy, ne? Also es ist ganz schön schwer, wenn man sich das mal vorstellt mit einem kleinen Esel. Viele Leute würden sich auch so viel aufwenden in diesem kurzen Leben. Ja. Hier sind ein paar Lotusblumen. Was ist das wohl? Also diejenigen von euch, die schon gesehen haben, würde ich nicht sagen. Ja, wie siehst du das? Du bist die Erste am Anfang. Du sollst einen Preis für außergewöhnliche Wasserlebewesen, die Entdeckung außergewöhnlicher Wasserlebewesen sind. Hier ist der Kopf, seht ihr? Geht unter Wasser weiter. Hier ist ein Paddel, oder der Vorder, wie sagt man hier, der Vorderpaddel, die Vorder. Und hier, der Tanze der Rücken. Hier ist dieser Prabhupada und das Gürteler Meister, der ja für längere Zeit in Vrindavan gelebt hatte, bevor er in den Westen ging. Er hatte Krishna dort verehrt und war sein Wunsch, uns allen seinen Schülern eine Möglichkeit zu geben, diese Verehrung Krishnas zu lernen und auch dann zu praktizieren in Vrindavan. Deswegen errichtete er diesen wunderschönen Tempel mit einer anschließenden Gurukul, einer Schule. In diesem Tempel möchten wir alle Weimarer schon jetzt herzlich einladen. Das ist das Innere des Tempels. Und man sieht, es gibt genug Platz für alle. Wo man Krishna wirklich näher kommen kann. Am Abend sind viele Gäste da. Die kommen, weil sie Radha Shama Sundar sehen möchten. Und Krishna Balaram, die Zentralfiguren auf dem Altar. Hier nochmal das Tempelinnere. Hier ist es aber nicht so, manche denken, ach, aus Versehen ist da der Hahn offen geblieben vom Wasser über Nacht. Eine Überschwemmung ist hier. Das ist aber nicht so. Es gibt hier ein Bootsfestival, deswegen ist es voll. Normalerweise finden dort im Tempelinnenhof Vorlesungen statt, wie es hier gezeigt wird. Ja, auch in der deutschen Sprache manchmal, zumindest mit einer Übersetzung. Angeschlossen ist die Goschala, wo die Kühe sind. Viele dieser Bilder sind auf der sogenannten Brajmande Parikram aufgenommen worden. Das war die erste im Jahre 86 vielleicht. Ja, kann gut sein. Der Fotograf Yamaraj, ja. Und hier ein tolles Bild, guck mal, ist es nicht gelungen, ich soll jetzt den Sonnenaufgang in Vrindavan zeigen. Eine Reise nach Vrindavan ist ein wunderschönes Erlebnis für das innere Leben auch. Man kommt dazu, hinter allen Dingen letztendlich Krishna wahrzunehmen als der Lenker oder auch als der höchste Freud. Ich möchte euch deswegen einladen, alle in nach Vrindavan zu gehen, entweder in einem der kommenden Jahre oder in einem der kommenden Leben. Auf alle Fälle mal hingehen, das ist wichtig. Gut, dann